Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Einen schönen guten Morgen in diesem wunderschönen Klima, oder? Wir haben ein Wochenende gehabt, das war Hammer. Echt schön. Und ich wusste gar nicht, dass heute Marathon war, weil wir fahren immer außen rum. Aber cool, dass ihr alles geschafft habt durch den Marathon hindurch. So, wie Sam schon meinte, wir starten mit einer neuen Predigtserie und die heißt. Okay, das machen wir nochmal. Die heißt Revolution des Herzens. Warum wir diese Predigtserie so genannt haben, ist, weil wir uns mit dem Thema der Bergpredigt tatsächlich beschäftigen. Darum steht auch unsere schöne Figur in diesem Bild auf so einem Hügel, auf so einem Berg, weil wir uns in der nächsten Zeit mit der Bergpredigt beschäftigen wollen. Und warum wir das Transformation oder Revolution des Herzens nennen, ist, weil Jesus in dieser Rede, in dieser Bergpredigt, die wir finden in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, das ist einer der größten Reden, die Jesus jemals gehalten hat. Einer der einflussreichsten Reden, die Jesus jemals zu uns auf dieser Welt gebracht hat. Sie hat Menschen verändert, sie hat ganze Bewegungen gestartet, diese eine Rede auf diesem Berg. Und Jesus ruft in dieser Rede zu einer Transformation des Herzens, zu einer Revolution in unserem Herzen auf. Nicht nur das, sondern das ist auch die Bergpredigt ist ein Fundament von unserer christlichen Ethik, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander sehen, wie wir in diesem Leben miteinander umgehen sollen. Aber gleichzeitig ist es auch die Grundlage von so vielen Menschenrechtsbewegungen, die gestartet ist. Wir denken vielleicht an die USA, Martin Luther King, an den Rassismus, den er bekämpft hat, mit Gewaltlosigkeit in der USA. Der Vorbild von Martin Luther King war Mahatma Gandhi in Indien, der durch seine Gewaltlosigkeit in Indien die ganze Unabhängigkeit ins Rollen gebracht hatte von Indien, für seine Gewaltlosigkeit, Proteste der Gewaltlosigkeit. Und all diese Leute hatten als Kernstück, als Überzeugung für das, was sie taten, diese Rede von Jesus, diese Bergpredigt, diese Predigt von Jesus auf diesem Berg. Und darum ist das eine Predigt, die für uns heute genauso relevant ist wie damals, als Jesus sie vor 2000 Jahren gehalten hat. All diese Sachen sind entstanden, weil sie beeinflusst wurden von dieser Rede. Wir finden die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium und bevor er die Predigt hält zu den Menschen, folgen ihnen ein Haufen von Menschen. Jesus geht durch das ganze Reich von Galiläa, durch diese ganze Gegend von Galiläa im Norden Israels und tut Wunder ohne Ende. Er jeden einzelnen Menschen, den er trifft, steht in Matthäus Kapitel 4, heilt er, treibt Dämonen aus. Er tut einfach alles, was er kann und die Leute sind dazu angezogen, so wow, ich kann geheilt werden, all das, was der macht, dem will ich folgen und ihm folgen tausende von Menschen und auf einmal ist er da auf dem Berg, eigentlich eher ein Hügel, aber es heißt Bergpredigt, aber es war ja nicht so ein krasser Berg wie in Süddeutschland oder in der Schweiz, sondern eher so ein Hügel. Und er schaut sich die ganze Menschenmasse an und in diesem Augenblick möchte er nicht nur die äußerlichen Umstände der Menschen heilen, er möchte sie nicht nur von Dämonen austreiben, er möchte sie nicht nur heilen von ihren Krankheiten, sondern in diesem Moment setzt er sich hin auf den Berg und predigt zu den Menschen, weil ihm eins auf dem Herzen liegt. Und das ist die Revolution in ihren Herzen. Die Heilung in ihren Herzen. Und viel wichtiger als alles, was er geheilt hat vorher, warum die ihm gefolgt sind. Er war so, das wird am Ende euch nicht verändern. Was ich jetzt tun möchte, ist mich hinsetzen und euch erzählen, worum es mir eigentlich geht. Warum ihr mir jetzt folgt. Tausende Menschen folgen ihm und er möchte sie jetzt von innen heilen. Israel versuchte schon über Jahrtausende hinweg, Jahrhunderte hinweg, Gott zu gefallen mit den Gesetzen, die sie damals mit Moses in der Wüste bekommen haben. Über 600 Gesetze hatten sie bekommen Und Israel hat alles versucht, um herauszufinden, wie können wir die Gesetze so anwenden, damit wir ein gottgefälliges Leben leben, damit wir Gott ehren können, damit wir ihm gefallen können und nach seinem Willen leben, weil das wollen wir ja alle auch, oder? Und sie versuchten alles zu tun und die Leiter von den jüdischen Gemeinden interpretierten die Gesetze auf ihre Art und die Gruppe auf ihre Art. Und wie kann man diese Gesetze quasi heute ausüben? Das war damals die Frage, die die Menschen immer hatten. Und es gab verschiedene Lehrer, die immer wieder verschiedene Interpretationen hinausgaben, wie sie die Gesetze sehen und wie sie heute auf uns wirken. Und Jesus setzt sich nun auf diesen Berg und sagt, okay, ich gebe euch jetzt mal meine Sicht auf die Gesetze und warum ich glaube, ihr die bekommen habt, was das Herz hinter diesen Gesetzen ist, wie man ein Leben nach dem Willen Gottes wirklich leben kann. Und wenn ich darüber nachdenke, ist das so relevant wie noch niemals zuvor, auch in unserer Gesellschaft. Es herrscht so eine große Verwirrung unter uns allen in dieser Gesellschaft, unter uns natürlich nicht, wir wissen den Weg. Nein, natürlich, wir sind auch von dieser Verwirrung betroffen in der Gesellschaft. Die sagen auf der rechten Seite, so muss man leben. Auf der linken Seite sagen sie, so muss man leben. In der Mitte sagen sie dann wieder was anderes. Dann sehe ich bei TikTok irgendjemand, der mir sagt, ich muss so leben. Dann sehe ich Influencer bei Instagram, die sagen, nee, so ist der Weg, den du leben musst. Dann sehe ich irgendeine Werbung irgendwo hängen und sagen, ey, damit du einflussreich bist, musst du das tun. Und es gibt einfach so viel Einfluss, die einen sagen wollen, so musst du leben, um ein gutes Leben zu führen. Aber hier finden wir, wie Jesus uns beibringen möchte, was seine Sicht auf die Dinge ist und wie ein Leben nach seinem Willen aussieht. Und Jesus greift große Themen auf, die damals zu der Bevölkerung damals sehr wichtige Themen waren. Gesetze, wo wir vielleicht manchmal denken, so Sachen wie Schwören, das hat nicht so viel mit uns zu tun. Aber Jesus geht in die Tiefe von diesen Themen, weil in der Tiefe von diesen Gesetzen, die er hier aufgreift, liegt ein Herzgedanke von unserem Gott, warum er diese Gesetze uns überhaupt an erster Stelle gegeben hat und was am Kern von diesen Gesetzen liegt, was die Leute vielleicht manchmal nicht begriffen haben. Und wir werden uns einige dieser Abschnitte aus der Bergpredigt über die nächsten 6 Wochen uns anschauen und in verschiedene Themen hineingehen und uns die genauer anschauen. Und heute tauchen wir in das Thema ein von Wut. Wut. Oh, ich merke schon, Zorn, Wut, Sauersein, so. Ich habe gemerkt, wahrscheinlich haben gerade 80% ihre Gehirnzellen ausgeschaltet, weil sie denken, das hat nichts mit mir zu tun. Wütend, ich bin die ruhigste Seele, die diese Welt jemals gesehen hat. Das macht dich wütend. Aber lass mich dich herausfordern, trotzdem mit einzutauchen jetzt in diese Predigt, weil an dieser Stelle, wo Jesus hier über Zorn redet, über Wut redet, er uns auf einen Punkt aufmerksam macht. Ich glaube, wir alle sind davon betroffen und wir alle haben einen Punkt, wo wir an dieser Revolution unseres Herzens mit teilnehmen können. Und ich habe diese Stelle tatsächlich auch oft so leichtfertig überlesen, weil ich auch dachte, was habe ich damit zu tun? Es gibt zornige Menschen in dieser Welt, wütende Menschen, die töten Menschen die ganze Zeit oder sprechen schlecht über die Leute, lästern Leute, die einfach wütend sind oder sauer sind, die extrem bitter innerlich sind und beleidigen. Und vor allen Dingen in Berlin kennen wir das wahrscheinlich, hat jeder von uns mal erlebt, was es heißt, wütenden Menschen auf der Straße zu begegnen oder in irgendeinem Geschäft vor der Kasse. Aber tatsächlich steckt so viel in dieser kurzen Stelle drin, dass jeder von uns heute etwas damit herausnehmen kann. Daran glaube ich fest. Und eine Sache aber noch, bevor wir da jetzt reingehen, die für uns alle wichtig ist zu verstehen, ist das, was Jesus hier tun möchte in dieser Bergpredigt, alles, was wir über die nächsten 6 Wochen hier lernen werden, um diese Sachen umzusetzen, um an dieser Revolution des Herzens teilnehmen zu können, müssen wir den ersten Schritt tun und das ist, Jesus zu folgen. Wir können das nur tun, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, der in uns arbeitet und diese Revolution des Herzens überhaupt erst in Gang bringt und uns dazu bringt, uns zu transformieren. Das heißt, alles das, was wir heute und in den nächsten weiteren 5 Wochen lernen, ist nur möglich mit dem Geist Gottes in uns. Und deswegen brauchen wir ihn mehr als jemals zuvor in einer Gesellschaft, die so zwiegespalten ist, brauchen wir diese Stimme Gottes, die uns sagt, was der richtige Weg ist. Okay. Matthäus 5, 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Die Alten sind jetzt nicht die alten Menschen damals, also so von wegen nur die Alten haben Leute umgebracht oder so, sondern das war damals Mose und die Leute in der Wüste, die waren schon mehr als tausend Jahre zurück, als Jesus und die anderen gelebt haben. Das heißt, für sie waren das die Alten, zu den Alten gesagt wurde. Also du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Würden wir alle zustimmen wahrscheinlich. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, was bedeutet wie so Nichtsnutz, jemanden beleidigt, du Nichtsnutz, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr oder du Dummkopf, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Krasse Stelle, wie Jesus hier auf seine tausenden Begleiter hineinspricht. Jesus zeigt uns hier den Gedanken hinter diesem Gesetz, du sollst nicht töten. Er hat gesagt, ey, ihr habt gehört, es wurde gesagt, ihr sollt nicht töten, ansonsten landet ihr vor dem Gericht. Jesus hebt das Gesetz jetzt nicht auf, indem er danach sagt, ich aber sage euch, so von wegen, das ist egal, aber jetzt sage ich euch was, sondern er will uns den Gedanken hinter diesem Gesetz erklären. Er will uns den Willen Gottes hinter diesem Gesetz, du sollst nicht töten, beibringen, wofür das Gesetz überhaupt an erster Stelle gegeben wurde, weil es ergreift tatsächlich auch durch das, was er dann danach sagt, viele andere Interpretationen der anderen Leiter der Gemeinden dort an, weil sie andere Auslegungen hatten, Schriftgelehrten, Pharisäer. Und was ich jetzt richtig krass finde an dieser Bibelstelle ist, dass da steht, laut dem Gesetz steht, wenn du jemanden tötest, dann kommst du vor das Gericht. Keiner würde dagegen etwas gesagt haben. Das ist natürlich, ja klar, das ist selbstverständlich. Und jetzt sagt er, wer seinen Bruder zürnt, zornig auf ihn ist, der landet auch vor das gleiche Gericht. Er leidet die gleichen Konsequenzen. Die gleichen Konsequenzen. Die Wut, von dem hier die Rede ist, dieses Zürnen, ist eine mörderische Wut, eine sehr krasse Wut, die man gegen jemanden haben kann. Dieses griechische Wort, was hier benutzt wird, ist das gleiche Wort, was in Offenbarung benutzt wird, um die Wut von dem Drachen zu demonstrieren, die der schwangeren Frau und ihren Kindern nachjagen möchte, also uns Christen nachjagen möchte, um uns umzubringen. Es ist eine sehr treibende Wut, eine sehr starke Wut. Und wenn du die hast, dann, sagt Jesus, landest du vor dem gleichen Gericht. Jetzt kommt aber der Knüller. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, was so viel bedeutet, wie ich vorhin meinte, wieso du nichts nutzt, der landet vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat, in dem Fall hier Sanhedrin, was hinter dem Griechischen hier steht, ist das oberste Gericht von Israel, was zu der damaligen Zeit eigentlich existierte, unter der Herrschaft der Römer. Das heißt, wenn du... Also Raka bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie leerer Kopf, Hohlkopf. Wenn du jemanden beleidigst, du Hohlkopf, du, da ist nichts in dir drin, du bist Nichtsnutz sozusagen. Wie so eine, also habt ihr schon mal so über jemanden gedacht? Mal so ein bisschen. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Wir haben bestimmt alle mal sowas gedacht. Aber für mich und auch für Jesus und für alle, die damals diese Botschaft gehört haben, war jemanden so zu nennen, nicht so krass wie eine mörderische Wut gegenüber jemandem zu haben. Aber trotzdem sind die Konsequenzen größer. Obwohl es sich nicht so krass anfühlt, wenn man drüber nachdenkt und wenn man jemanden so Nichtsnutz nennt, so leerer Kopf, also so von wegen, da ist nichts, also es ist ein Urteil über jemanden. Ich habe mir dein Leben angeschaut und ich bin zu dem Urteil gekommen, du bist zu nichts zu gebrauchen. Du bist nichts wert. Das ist, was dahinter steckt. Es ist ein Urteil, was man über jemanden fällt und sagt, du bist ein Nichtsnutz. Und was ist eigentlich Mord? Was bedeutet es eigentlich, jemanden zu töten? Jemanden zu töten bedeutet ja eigentlich nur, dass es ein öffentliches Bekenntnis über jemanden, der sagt, ich habe diese Person mir angeschaut und bin zum Schluss gekommen, diese Person ist nichts wert, hat keinen Wert, ist zu nichts zu gebrauchen und die Person kann beseitigt werden und ich werde es sogar selber tun. Das ist eigentlich, was töten bedeutet. Ein Urteil über eine Person, dass die Person keinen Wert hat und sogar selbst dann den Akt vollbringt und dieses Leben beseitigt. Und Jesus, glaube ich, spielt hier, damit das schon der Weg dahin eine viel größere Konsequenz hat als die eigentliche Tat. Jesus spielt hier mit sehr Hyperbolen, sagt man das so, mit einer Hyperbel, mit einer Übertreibung, um uns darauf aufmerksam zu machen. Und zum Schluss kommt noch das Allerbeste. Wenn du deinem Bruder sagst, du Narr oder du Dummkopf, so eine kleine Beleidigung, so ein Ding, was wir beim Autofahren mal jedem durch das Fenster mal rausbrüllen, weil er uns den Weg abgeschnitten hat oder so. So eine kleine Beleidigung. Jesus sagt, die Konsequenzen sind das Feuer der Hölle. Das Feuer der Hölle. Ernsthaft? Das spielt doch mit allen unserem Herzen ein wenig, wenn Jesus das sagt. Wenn Jesus hier diese Konsequenzen so krass hochnimmt. Eine Beleidigung, die nicht annähernd so schlimm ist und auf einmal lande ich vor dem Feuer der Hölle, also vor Gottes Gericht, von dem Gericht zum obersten Gericht und auf einmal vor Gottes Gericht. Wie ihr vielleicht seht, gehen wir von Töten zu einer mörderischen Wut, zu einer Beleidigung, wie du nichts nutzt und zu einfach Dummkopf sagen, wie so runter in der Härte von dem, was eine Person tut. Und gleichzeitig gehen wir aber auf der anderen Seite von Gericht zu oberstes Gericht, also Sanhedrin vom obersten Gericht zum Gottesgericht, zur höllischen Feuer. Ich glaube, das ist nicht ohne Grund, warum Jesus das umdreht, weil die Leute dachten, so eine kleine Sache ist eine kleine Bestrafung, aber wenn ich jemanden töte, dann... Aber Jesus dreht es um. Jesus dreht es um und ich glaube, er tut das, weil er auf uns aufmerksam machen möchte, dass die kleinsten Gedanken, die wir in uns haben, die kleinsten schlechten Gedanken, die wir gegenüber anderen haben, große Konsequenzen tragen können in unserem Leben. Sehr große Konsequenzen tragen können. Du hast noch niemanden umgebracht in deinem Leben? Herzlichen Glückwunsch! Aber das heißt noch nicht, dass du im Willen Gottes Weg gehst. Nur weil du dieses Gesetz befolgt hast, heißt es noch nicht, dass du verstanden hast, was da drunter liegt, was unter diesem Gesetz eigentlich liegt. Jesus möchte, und ihm geht es um unser Herz, um unsere Herzenseinstellung, um eine Revolution unseres Herzens, was er in uns starten möchte. Wie wir über andere denken oder auch schlecht über sie reden, wenn sie nicht in dem Raum sind und wenn wir vielleicht manchmal merken, wie wir andere Menschen eigentlich über sie denken, hat großen Einfluss auf unsere zukünftigen Taten. Und nicht umsonst, glaube ich, schraubt Jesus die Konsequenzen hoch für die kleinen Sachen, die wir schon in unseren Köpfen denken. Wir fühlen Wut, schlechte Gedanken über andere Menschen und dann evaluieren wir sie. Das ist das, wo ich glaube, Jesus möchte den Kerngedanken hinter diesem Gesetz eigentlich stecken. Wir urteilen über ihren Wert. Wir urteilen über, wie wertvoll sie für uns erscheinen oder sind. Und diese Gedanken von Urteilen, von ich schaue mir dein Leben an und ich beurteile, wie wertvoll du jetzt bist für mich in meinem Leben, das sind die Sachen, die zu den krassesten Kriegen und schlimmsten Sachen in unserer ganzen Gesellschaft jemals geführt hat. Wenn du darüber nachdenkst, wie Kriege angefangen haben oder wie es gerade in den Konflikten dieser Welt, im Nahen Osten, mit Russland-Ukraine-Konflikt, die Menschen, wie sie übereinander reden, ist nicht eine Form von Wertschätzung von diese andere Person hat einen Wert, sondern sie werden als Tiere, als Kakerlaken, die vernichtet werden müssen, bezeichnet. Sie werden als etwas bezeichnet, was sagt, du bist nichts Nutz, du bist nichts wert und wir können entscheiden, dein Leben zu nehmen, weil du keinen Wert hast. Diese Sprache, die anfängt mit einfach nur mit den kleinsten Sachen und dann immer weiter in der Spirale nach unten geht. Ich glaube, Jesus möchte da seinen Finger draufsetzen und sagen, was in eurem Herzen anfängt, kann zu sehr großen, schlechten Sachen führen. Und deswegen möchte er schon da an diesem einen kleinen Punkt ansetzen. Weil wenn wir über den Wert nachdenken, den ein Mensch hat, dann brauchen wir nur auf die erste Seite der Bibel schauen, um zu verstehen, was für einen Wert jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hat. Genesis 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Jeder einzelne Mensch, so schlimm er auch vielleicht in deinen Augen aussehen mag und was für Taten er vollbracht hat und was für ein Nichtsnutz er in deinem Kopf vielleicht aussieht. Jeder Einzelne, egal was er tut, verliert niemals an seinem Wert. An seinem Wert, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Im Ebenbild Gottes und dass der Vater im Himmel, der unser Vater ist, gleichzeitig auch ihr Vater ist und ihr Schöpfer ist. Nichts, was du jemals auch tun kannst, das ist auch das Coole, was auch für uns hilft, was du jemals getan hast, was du jemals irgendwie dich dafür geschämt hast, kann niemals den Wert wegnehmen, den Gott in dich hineingesetzt hat, dass du in seinem Ebenbild geschaffen wurdest und dass nichts diesen Wert wegnehmen kann in deinem Leben. Die Wurzel also von diesem Gesetz, du sollst niemanden töten, ist, wie siehst du den Wert und die Würde eines anderen Menschen? Wie schaust du auf die Menschen um dich herum, mit denen du unterwegs bist, die nicht unbedingt toll mit dir umgehen? Was sind deine Gedanken, die du gegenüber diesen Menschen hast? Jesus versucht da den Finger drauf zu setzen. Ich habe mich für dieses Thema vor ungefähr 2 Wochen entschieden, über Wut zu reden, weil ich habe dieses Runtergehen von der Härte der Sachen und dieses Hochgehen von der Konsequenz so interessant gefunden und dachte, ey, darüber möchte ich reden, weil das ist so interessant und so gut. Und dann habe ich mich dafür entschieden, darüber zu reden. Und dann, wie lustig auch so Gott so ist, war die letzte Woche jetzt, bevor ich meine Predigt heute jetzt habe, die einer der überforderndsten, krassesten Wochen, die ich fast in meinem Leben hatte. Einer der härtesten Wochen, die ich erleben musste. Und ich will euch da ein bisschen mitnehmen, damit ihr vielleicht auch meine Gedanken, die ich über andere Menschen vielleicht haben könnte, mal nachvollziehen könnt und was ich auch mit diesem Thema jetzt durchgehen musste. Wir sind umgezogen als Familie, weil wir ein drittes Kind erwarten und dadurch die Räume ein bisschen klein waren, wo wir waren und die Umgebung auch nicht unbedingt so familienfreundlich. Yeah, Opa wird noch mehr Opa. Wir wollten in eine familienfreundlichere Umgebung ziehen und wir haben so ein tolles Wunder erlebt, dass wir eine richtig schöne Wohnung gefunden haben. Nicht unbedingt viel größer, aber an einem viel schöneren Ort und alles fühlte sich so gut an und Gott hat alle die Wege frei gemacht. Und dann lief aber unser Vertrag für die alte Wohnung noch 2 Monate weiter und wir hatten schon einen Nachmieter gefunden, weil die Frau, die für uns beschäftigt war oder die für uns eingeteilt wurde, hat auch gesagt, ja klar, sie können Nachmieter stellen, die Wohnung sieht top aus, sie sieht super aus, wird es wahrscheinlich keine Probleme geben, sollte klappen, weil die Wohnung ist top. Und wir haben über Wochen lang nichts gehört. Sie haben sich nicht kontaktiert, sie haben uns nicht Bescheid gegeben, wird ein Nachmieter akzeptiert oder irgendetwas, haben nicht mal den Nachmieter einmal kontaktiert, um ihn vielleicht mal reinzuholen in die Wohnung oder so. Und wir waren die ganze Zeit, was passiert jetzt? Ich will nicht die ganze Küche rausreißen, weil dann ist sie ja auch nichts mehr wert. Das ist so viel Arbeit und was soll ich jetzt tun? Und der Vertrag läuft ab. Also letzte Woche ist er abgelaufen und wir haben immer noch keinen Termin bekommen zur Übergabe. Es war so komisch. Und auf einmal ruft mich jemand an und sagt, ja, wann geben Sie mir die Wohnung zurück? So, ja, können wir nicht erstmal wissen, müssen wir unsere Küche rausnehmen vielleicht, müssen wir alles neu machen, was ist das Ding, so, wir haben zwei Kinder, meine Frau ist schwanger, ich kann nicht einfach eine ganze Küche rausreißen, die ganze Wohnung sanieren, so kurzfristig, so, was ist los, so, ja, nee, ja, Nachmieter ist nicht, läuft nicht, sie müssen die Woche raus. Boah, ey, da war ich schon so, und ich habe erfahren in dem gleichen Moment, dass die Frau eigentlich von vornherein wusste, dass kein Nachmieter akzeptiert werden könnte, aber hat sie uns nie gesagt, sondern bis zum letzten Moment einfach im Unklaren gelassen. Das heißt, ich bin jetzt in der Woche vor der Predigt, meine zwei Kinder zu Hause, eine davon ist krank, hat hohes Fieber, braucht viel Aufmerksamkeit, meine Frau ist schwanger, kann auch nicht unbedingt so viel mitmachen, meine Schwiegermutter ist nach Spanien geflogen, kann nicht mit auf die Kinder aufpassen und jetzt muss ich eine ganze Wohnung innerhalb von 2 Tagen sanieren. Eine ganze Küche rausreißen, alles Mögliche machen und ich dachte so, oh, diese Frau, ne? Ihr könnt euch vielleicht fühlen, was ich so manchmal so in diesen Momenten dachte. Und ich habe dann meinen Vater angerufen, meine Mutter kam dann auch, mein Bruder Christopher kam dann auch in die Wohnung. In 2 Tagen haben wir die ganze Küche rausgeschmissen, haben die ganze Wohnung gestrichen, Decken gestrichen, Wände gestrichen, Boden geputzt, alles gemacht, damit wir die Wohnung dann am letzten, also jetzt am Freitag abgeben konnten. Und jeden Tag 12 Stunden geschuftet, damit diese Wohnung in einem Top-Zustand ist, während ich eigentlich noch eine Predigt machen wollte die Woche und meine Tochter zu Hause krank ist und all diese Sachen, die in meinem Kopf waren. Gleichzeitig haben wir noch viele Sachen wegschmeißen müssen, es hat aber geregnet ohne Ende die ganzen Tage. Das heißt, alles wurde nass, unser Sofa, das wir getragen haben, wurde nass. Dann wollten wir unsere Küche wegbringen zum Sperrmüll, aber der Sperrmüll hat uns nicht akzeptiert, weil es anscheinend so viel ist. Dann sind wir zum anderen Sperrmüll gefahren, der hat gesagt, nee, dürfen Sie nicht, was ist eine Teilentladung, Sie müssen erstmal alle Ihre Sachen wegbringen und nur mit dem kommen, was Sie wirklich wegschmeißen. Ich dachte, was in der Bürokratie, was geht's, alles noch schlimmer. Dann beim Umzug ist mein Handy kaputt gegangen, ich dachte, jetzt wird es auch nur noch schlimmer. Und ich war so, oh, und das war die Frau, nicht ihre Arbeit gemacht hat. Und ich habe so Gedanken gehabt, so, aber das Witzige war, mein Bruder Christopher war mit mir auch noch dabei in diesem Liefertruck, den wir geliefert haben, um die Sachen wegzubringen. Ich habe irgendwie zu keinem Zeitpunkt, das muss ich auch noch sagen, habe ich ja vergessen. Die Nächte, wo wir geschlafen haben, waren auch die schlimmsten Nächte jemals, wollte ich noch dazu sagen. Wir haben vielleicht 3 Stunden geschlafen jede Nacht, weil sie sich gegenseitig wachgehalten haben und krank waren. Das war einfach so schlimm. Aber was ich sagen wollte, obwohl alles schiefgelaufen ist, in jeder Möglichkeit, die ich hatte, um sauer zu sein, habe ich das einfach so gedacht, so, ey, Gott testet mich gerade. Das kann nicht sein. Ich habe gebetet für eine gute Nacht und das war die schlimmste Nacht ever. Ich habe gebetet, dass die im Recyclinghof die Sachen akzeptieren. Jeder hat uns abgelehnt. Das kann doch nicht sein. Und ich dachte so, Gott, du testest mich gerade. Und ich war so, okay, ich habe so manchmal gesungen, Christoph weiß es auch so, niemand raubt mir meine Freude. Habe ich so innerlich mehrmals gesungen. Und es war so interessant, dass ich einfach glücklich war. Die ganze Zeit. Ich einfach happy war und ich hatte Rückenschmerzen noch mit dabei und all diese Arbeiten mit Malen haben es noch viel schlimmer gemacht und ich habe es alles einfach trotzdem gemacht und ich kann euch nicht sagen, aber ich habe selten in meinem Leben so einen Frieden vom Heiligen Geist gespürt wie in diesen 2 Tagen. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, aber jedes Mal, wo ich dieses Wütendsein, dieses Sauersein irgendwie abgelegt habe, habe ich gemerkt, wie ein Frieden in mein Herzen kam. Und ich auf einmal ruhig sein konnte und ich mich zu Jesus so verbunden gefühlt habe wie selten. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier uns auch mit auf den Weg geben möchte. Ist, dass die kleinsten Sachen, die wir in unserem Leben spüren können, Gedanken über andere Menschen, jedes Mal, wo wir vielleicht einen guten Grund haben, um sauer zu sein und jemanden sonst was zu nennen oder so über die Menschen zu denken, dass Jesus uns sagen möchte, ey, pass auf, was du mit deinem Herz machst. Pass auf, wo du hier lang gehst. Weil was ich in der Bergpredigt auch gelernt habe, ist, dass wie wir andere Menschen sehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, was unsere Gedanken zu anderen Menschen sind, hat unglaublichen Einfluss auf die Beziehung, die wir zu Gott haben. An der Stelle in Matthäus 5, 23 Da steht, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also gegen dich, wir haben etwas gemacht, wir haben irgendwie über eine Person gedacht, haben irgendwelche Gedanken über jemanden oder haben irgendwas getan, gesagt. Und wenn du dich erinnerst, dass jemand sowas jetzt gegen dich hat, lass deine Gabe dort am Altar und geh sofort hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm zurück und gib deine Gabe. Wenn wir schlecht über andere denken, wenn wir andere urteilen, wie sie beleidigen, verletzen oder etwas und sie dann durch etwas gegen uns haben, das ist etwas, was die Verbindung zu Gott stört, die wir mit ihm haben. Etwas, was die Beziehung zu, was in der Beziehung zu den Menschen läuft. Und Jesus sagt, dass Gott sich für unseren Opfer in diesem Moment, wenn wir hier im Gottesdienst sind, unser ganzes Leben hingeben oder ihm ein Opfer geben wollen, er sagt, mich interessiert das jetzt im Moment nicht. Versöhne dich mit diesen Menschen, das ist mir viel wichtiger. Danach komm und gib mir deine Gabe. Aber das ist mir gerade viel wichtiger, wenn du dich daran erinnerst, dass da eigentlich noch was ist. Du stehst hier und opferst dein ganzes Leben hin, aber eigentlich will ich da gerade was in deinem Herzen bearbeiten. Und nicht nur diese Verbindung zu den Menschen steht auf dem Spiel, sondern unsere Beziehung zu unserem Gott steht gleichzeitig auch auf dem Spiel. Unsere Herzenseinstellung gegenüber anderen Menschen beeinflusst diese Beziehung, die wir zu Gott haben. Weil er ist ja nicht nur unser Vater, sondern er ist auch der Vater von den Menschen, mit denen wir die Probleme haben. Und ihr Vater wird sie auch beschützen. Und wenn wir ein Problem gegen sie haben, haben wir ein Problem gegen ihn. Weil, wie sollen wir denn das lösen? Das ist wie so ein Bruderstreit. Nicht umsonst sagt der Bruder oder Schwestern. So ein Familienstreit. Wie will ich gegen meinen Bruder sauer sein, wenn ich weiß, dass mein Bruders Vater auch mein Vater ist? Das ist verwirrend. Und diese Verbindung in diesen Beziehungen, da redet auch Jesus drüber in Matthäus 25, 35, da steht, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mir in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir jemals die Essen gegeben, Trinken gegeben, alles das gegeben, was du hier gerade sagst? Und der König wird ihnen, Vers 40, ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was wir über andere Menschen denken, was wir ihnen zusprechen, was wir unsere Herzenseinstellung gegenüber anderen ist, das ist gleichzeitig auch etwas, was die Beziehung zu Gott beeinflusst, weil was wir anderen antun, tun wir gleichzeitig auch ihm an. Im Guten sowie auch im Schlechten. Darum sagt Jesus, dass es so wichtig ist, wie unsere Herzenseinstellung zu anderen Menschen ist, weil die Beziehung zu den Menschen ist super, hat den größten Einfluss auf die Beziehung zu Gott. Weil wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn ich zu Josua jetzt zum Beispiel ein Problem habe und ich schlecht über ihn denke, dann habe ich einen schlechten Einfluss und denke schlecht über ein Ebenbild Gottes und beleidige dadurch auch den Schöpfer von dem Ebenbild Gottes. Und alles das, was Jesus hier sagen möchte, ist, das hat großen Einfluss, wie wir über andere denken, auf die Beziehung zu Gott. Und wenn du vielleicht gerade Momente hast, wo du sauer bist, wo du jeden Grund hast, wütend zu sein auf eine Person, Jesus sagt, passe auf. Das hat Einfluss auf unsere Beziehung. Du könntest dich zu dem Heiligen Geist viel weiter entfernt fühlen als jemals zuvor, weil du eigentlich nicht mit Gott ein Problem hast, sondern mit einer Person. Und wenn der Konflikt nicht in deinem Herzen revolutioniert wird, dann hat es Einfluss auf die Beziehung, die wir zu unserem Gott haben. Wie ist unsere Einstellung zu anderen Menschen um uns herum? Es fängt oft klein an, klein an, nur klein und wächst immer weiter und weiter und weiter. Und wir merken diesen Beziehungsverlust zu Gott nicht und auf einmal haben wir weniger Präsenz vom Heiligen Geist, wir fühlen ihn weniger, auf einmal machen wir dann noch schlimmere Sachen, denken noch schlimmere Sachen und es geht immer noch tiefer. Und deswegen möchte Gott schon an den kleinsten Punkten ansetzen. Schau dir die Geschichte von Kain und Abel an. Genesis 4, 4 Vers 8 bis 8. Und auch Abel opferte ihm von dem erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde von ihrem Fett und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf dieses Opfer, was Abel brachte, und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer, was er davor brachte, von Getreide und so weiter, jedoch wies Gott zurück. Da wurde Kain sehr zornig zornig und er blickte grimmig zu Boden. Hier fängt etwas an. Er hat Wut. Er spürt etwas. Er guckt grimmig zu Boden. Er ist sauer. Er vergleicht sich. Er schaut auf eine andere Person und warum hat die das, ich verdiene das und denkt schlecht über jemanden. Und jetzt fragt Gott, warum bist du so zornig? Fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, im Kopf schon die Gedanken, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Und was macht Kain? Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, ey, komm, lass mal aufs Feld hinaus, eine coole Zeit haben. Und als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Die Gedanken, die Kain hatte, führten ihn weiter und weiter und weiter, bis er schließlich seinen eigenen Bruder umgebracht hat. Seinen eigenen Bruder. Ich glaube, genau deswegen, weil er weiß, weil Gott weiß, wie die Gedanken anfangen und zu was sie fähig sind und was, woran sie sich äußern können oder wie sie sich in uns manifestieren und wie wir bitter werden können in unserem Herzen. Ich glaube, genau deswegen ist Jesus so extrem in seiner Rede hier in der Bergpredigt und sagt, pass auf, selbst wenn du jemanden Dummkopf nennst, stelle ich dich vor das höchste Gericht, mein Gericht, und zwar die Feuer der Hölle. Pass auf, wie wir über andere denken. Und wie wir andere sehen, wie wir andere betrachten. Weil ich möchte dir eins sagen. Vielleicht manchmal denken wir, wofür interessiert sich Jesus eigentlich in unserem Leben? Vielleicht hast du dir mal die Frage gestellt, was will Gott eigentlich mit mir? Was will er mit mir tun? Warum passiert all das, was um mich herum passiert? Warum erlebe ich das, wo ich überall drauf sauer sein könnte? Und was wir uns immer wieder in die Gedanken hinein pflanzen müssen, ist, die Erinnerung daran, dass mehr als alles andere, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz, denn aus ihm geht das Leben aus. Jesus interessiert sich mehr als alles andere in deiner Welt für dein Herz. Dass dein Herz rein bleibt. Dass dein Herz frei bleibt von Wut, von Zorn, von schlechten Gedanken über andere Menschen. Von allem anderen, was es beeinflussen könnte. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn aus ihm geht das Leben heraus. Und wenn du vielleicht eine richtig beschissene Woche hattest, oder einen Monat, oder Jahre, schlechte Umstände, die du dir nicht erklären kannst, mehr als alles andere möchte Gott dein Herz behüten. Er möchte, dass du in dem Prozess mit ihm zusammen an der Transformation des Herzens teilnimmst, an der Revolution in unserem Herzen. Und all die Sachen sind vielleicht einfach nur gerade Herausforderungen und Tests, wie wir mit diesen Sachen umgehen, ob wir dadurch vielleicht noch näher zu Gott kommen oder dann weiter wegkommen von ihm. Jesus wurde auch ganz oft getestet, als er hier war. Und er hatte auch nicht die tollste Zeit in der Wüste ohne Essen. War jetzt auch nicht so prickelnd für ihn. Aber er ist durch die Wüste noch stärker gegangen, als er vorher war. Der Heilige Geist hat ihn sogar sofort in die Wüste nach der Taufe gebracht. Und die Frage ist wirklich, was tun wir in diesen Umständen, wenn wir all diesen Zorn und Wut oder die kleinsten Gedanken auch gegenüber anderen fühlen könnten? Was tun wir mit diesen Gedanken? Und Gott sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Weil wenn aus unserem Herz nicht das Leben hervorgeht und wenn wir es nicht behüten, dann kommt kein Leben. Dann kommt eher das Gegenteil heraus. Es ist Tod, Verderben, Bitterkeit, Wut, Enttäuschung. All diese Sachen, die uns in unserem Herzen bitter machen und wo am Ende dann in unserem Leben, wenn man unser Leben anschaut, nicht unbedingt sehen könnte, dass da Leben herausspringt, sondern vielleicht eher was anderes. Und deswegen mehr als alles andere, behüte dein Herz. Im letzten Teil von dem, was Jesus hier sagt, in Matthäus 5, 25, da spricht Jesus von der Eile, von der Schnelligkeit. Er erzählt eine Geschichte und will damit demonstrieren, wie schnell wir mit diesen Sachen in unserem Herzen umgehen sollen. Da steht, sei dem Widersacher, also der Person, die was gegen uns hat, wir haben was getan, wir haben Gedanken gegen jemanden und wir sollen jetzt mit dieser Person, über die wir so denken, bald geneigt sein, also schon bald sofort versuchen, es gut zu machen. Während du noch auf dem Weg mit ihm bist, während du noch auf dem Weg zu diesem Richter bist, zum Gericht, zum Hohen Rat oder zum Höllenfeuer von diesem Gericht, zu dem wir kommen, während du noch auf dem Weg dahin bist, versuche schon mit dieser Person es zu schlichten. Jesus versucht uns damit zu sagen, warte nicht, bis es zu spät ist, bevor die Konsequenzen schon kommen, bevor dein Herz anfängt, Bitterkeit auf sich zu nehmen, warte nicht ab. Auf dem Weg dahin, versuch es schon zu klären mit der Person, mit deinem Herz, mit dem, was in deinem Herzen vor sich geht. Auf dem Weg dahin, schon bald. Ansonsten werden die Strafen hart sein und du wirst in dem Gefängnis bleiben, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ich glaube, nicht ohne Grund, sagt Jesus, diese harte Geschichte, damit wir uns daran erinnern, wie schnell wir unsere Herz reinigen müssen, wie schnell wir von diesen Gedanken loskommen müssen, weil sie uns immer tiefer und tiefer und tiefer ziehen. Und am Anfang habe ich dir gesagt, vielleicht ist Wut nicht so dein Thema, aber Jesus will uns zeigen, doch, es fängt in den kleinsten Sachen an, die uns immer tiefer ziehen und uns immer wieder weiter nach, zum Boden reißen und immer wieder an den Ort bringen, wo kein Leben mehr aus uns herausspringt. Und dann gibt es diese Phasen, wo wir einfach nur so trübe sind und einfach alles leer ist, wir kein Leben fühlen, unsere Beziehung zu Gott ist auch nicht die beste, wie sie lange war, ich habe nicht die Bibel gelesen, ich habe all diese Sachen nicht mehr und wir fragen uns, warum, warum, warum? Und manchmal ist es nicht, weil zu Gott etwas nicht stimmt, sondern weil wir Gedanken zu Menschen haben, die wir nicht angegangen sind, weil wir Bitterkeit in uns aufgehen lassen haben, weil wir schlechte Gedanken über andere nicht behandelt haben, weil wir die nicht angegangen sind in unserem Leben. Das ist nicht, wie sich Jesus sein Volk vorgestellt hat. Jesus schaut sich auf diesem Berg diese ganzen tausenden Menschen an und möchte eine neue Bewegung starten. Er möchte eine Revolution starten. Und diese Revolution für Jesus fängt nicht an mit der körperlichen Heilung oder mit Dämonen austreiben. Sie fängt an mit der Revolution in ihrem Herzen. Und deswegen setzt er sich dahin und sagt, ich möchte all diese Menschen davon erzählen, dass alles, was ich eigentlich tun möchte, ist, an ihr Herz ranzukommen, mehr als alles andere. Und Jesus schaut auch uns hier an und denkt genau das Gleiche über uns, über jeden Einzelnen von uns. Er schaut uns an und sieht, dass wir vielleicht verloren sind und das brauchen, aber mehr als alles andere möchte er uns alle dazu befähigen, dass wir eine Revolution sind, die aufsteht und sagt, egal was einem passiert, egal was unsere Umstände sind, mein Herz wird niemals angegriffen. Ich lasse nicht zu, dass Bitterkeit, dass Tod in mein Herz kommt. Ich behüte mein Herz und ich folge dem Willen Gottes. Ich folge ihm allein. Ihm allein. Und vielleicht spricht Gott gerade zu dir in diesem Augenblick. Und Gott ist ein lieber Gott. Er ist unser Vater, ein liebender Vater. Aber gleich auch wie ein Vater ist, wird er dir auch als sein Vater zeigen, wo du vielleicht ein paar Sachen arbeiten musst. Weil Liebe ist auch Wahrheit. Die Wahrheit macht frei, aber die Wahrheit ist auch manchmal schwer. Und vielleicht spricht Gott gerade zu dir und da sind Sachen in deinem Herzen, wo du drüber nachdenkst, ey, das habe ich lange nicht angefasst. Diese Wut, die ich damals über diese Person hatte, kann ich nicht vergeben. Die Person ist für mich so und so. Das will ich nicht angehen. Das kann ich nicht. Und du merkst einfach irgendwie, dass so eine Last, die seitdem vielleicht auf dir liegt. Ich glaube, an diesem Augenblick ist der Ort im Haus Gottes, im Krankenhaus, wo Gott an unserem Herz operieren möchte. An unserer Einstellung, die wir haben zu anderen Menschen. Und wie wäre es, wenn wir einfach zusammen aufstehen in diesem Augenblick? Aufstehen in der Gegenwart Gottes, weil er hier ist. Vielleicht hast du Gedanken über andere Menschen, die nicht würdigend waren oder Bitterkeit in dir aufgenommen, weil bestimmte Prozesse und Sachen in deinem Leben einfach dich so wütend gemacht haben und du das nicht schnell bearbeitet hast. Und Jesus ist kein Gott, der kommt und dich verurteilt. Er kommt und hat uns gedient, dich und mich dazu berufen, dass wir ihm folgen und wir nicht Scham und all das auf uns nehmen müssen, sondern in diesem Augenblick, wo Gott uns an unserem Herzen arbeiten möchte, will er das tun ohne jeglichen Scham, ohne dass du dich schlecht fühlen sollst, ohne dass du irgendwie, also er tut das ohne Verurteilung, aber er tut es und er möchte an unserem Herz arbeiten. Das heißt, in diesem Augenblick, wie wäre es, wenn wir einfach unsere Hände heben zu Gott, uns ausstrecken zu ihm und ihn einladen, den Heiligen Geist einladen, dass er an unserem Herzen arbeitet. Heiliger Geist, wir stehen hier in deiner Gegenwart. Und es gab viele Momente, Gott, wo ja, wir vielleicht nicht besonders gut mit deinen Geschöpfen, mit deinen Kindern, mit anderen, mit Menschen umgegangen sind und Gedanken hatten, die nicht würdigend waren und wir Urteile gefällt haben, wo wir hätten sie nicht tun sollen. Und Herr, wir fühlen gerade Bitterkeit, Wut, Enttäuschung, all die Sachen, die gerade in unserem Leben unsere Umstände so machen, dass es sich nicht nach Leben anfühlt. Heiliger Geist, komm in diesem Augenblick und arbeite genau daran. Hilf uns, diese Wut, diese Bitterkeit aus uns zu nehmen, so klein sie auch sind, Gott. Heiliger Geist, bring uns bei, wie wir in den Momenten, wo wir vielleicht etwas gedacht haben, schon auf dem Weg zum Gericht sofort damit klarkommen und sofort mit dir im Reinen sind. Ich bitte dich, Herr, dass du uns beibringst, wie wir in jeder Situation, wann auch immer sie kommt, dass du unser Herz bewahrst, dass du uns davor bewahrst, in diese Spirale zu kommen, die immer tiefer geht. Dass du uns davor bewahrst, die Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben, so schlecht zu führen, dass wir auch die Verbindung zu dir verlieren. Bewahre uns, Gott, bewahre unser Herz, bewahre unsere Gedanken, bewahre unsere Taten. Bewahre uns vor dem, was das Leben in uns beseitigt. Jesus, wir wollen leben, leben in Fülle. Jesus, wir wollen in den Umständen, die vielleicht wütend Wut in uns aufbringen könnten, wir wollen in diesen Momenten Freude spüren. Jesus, wir wollen in den Momenten, wo wir uns nicht danach fühlen, dich zu preisen, dich trotzdem preisen. Wir wollen in den Momenten, wo alles schief läuft, wo es alles nicht nach Plan läuft, diese Freude in uns behalten, dass du unser Herz bewahrst, dass wir Zorn, Wut hinlegen vor dir und sagen, ich bin nicht der, der das annimmt. Ich möchte dich annehmen in meinem Herzen. Heiliger Geist, in diesem Augenblick heile Verletzungen in Herzen. Heiliger Geist, in diesem Augenblick, wo es Herzen hier gibt in diesem Raum, die so versteinert sind, dass keine Pflanzen mehr dort wachsen können, kein Baum des Lebens mehr dort wachsen kann. Herr, hau mit einer Axt diesen Stein wieder weich, dass auf die Erde, die da drunter liegt, wieder dein Baum des Lebens wachsen kann. Heile unsere Herzen. Heile unsere Herzen, Jesus. Heile uns, Jesus. Hey, und vielleicht bist du noch hier und du hast diesen Weg, Jesus zu folgen, noch gar nicht gemacht in deinem Leben. Und wie ich am Anfang schon meinte, all das umzusetzen, was Jesus uns hier beibringen möchte, all das umzusetzen und die Revolution in unserem Herzen zu starten, ist nur möglich, wenn wir Jesus folgen und wenn wir den Heiligen Geist, Gott persönlich, in uns, in unsere Herzen bekommen. Und wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, dann ist genau jetzt ein Augenblick, wie Jesus. jeden Sonntag, wo wir es machen. Ein Augenblick, wo du sagen kannst, ich möchte nicht mehr den Weg zum Verderben, zum Tod gehen, der dir nur irgendwo langläuft und ich dem und dem nachjagen kann, sondern ich möchte den einen wahren Weg gehen und der ist Jesus. Wenn du heute hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann ist jetzt die Möglichkeit, es zu tun. Wir werden alle unsere Augen schließen und einen Moment der Privatsphäre geben, damit du diese Entscheidung treffen kannst, nur zwischen dir und Gott. Und damit ich sehen kann, für wen wir dann als Gemeinde zusammen gleich beten können. Also wir werden gleich alle zusammen ein Gebet sprechen und zusammen das, was wir entscheiden, einfach noch in einem fundamentalen Gebet nochmal bekräftigen. Aber diese Entscheidung, wenn du sie gerade treffen möchtest, während alle unsere Augen geschlossen ist, dann möchte ich einfach sehen, für wen ich jetzt gleich mitbeten kann und dass du deine Hand hebst, einfach für mich. Danke, ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe auch die Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch mehr? Danke, ich sehe auch die Hand. Dankeschön. Gibt es noch mehr Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben wirklich Jesus geben? Danke, ich sehe auch die Hand. Wow, 8 Leute, die ihre Hand gehoben haben. Gibt es noch mehr, die sagen, ich möchte mein Leben in diesem Moment Jesus geben und sagen, das ist der wahre Weg, den ich gehen möchte. Das sind die besten Entscheidungen, die wir treffen können in unserem Leben. Wow. Ey, wie wäre es Gemeinde, wenn wir zusammen mit diesen 8 Leuten, die ihre Hand gehoben haben, beten, dass wir zusammen diese Entscheidung, die sie getroffen haben, einfach nochmal festmachen in unserem Herzen. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, damit ich leben kann. Ich danke dir, dass du mich annimmst, wie ich bin. Du verurteilst mich nicht, sondern nimmst mich an. Ab jetzt entscheide ich mich dafür, dich zu folgen, dir zu folgen. Und ich danke dir, dass du bei mir bleibst, in Ewigkeit. Amen. 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 Komm und lasst uns einen Applaus geben für die Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Die beste Entscheidung in unserem Leben, die wir treffen können. Die beste Entscheidung. Come on. Die beste Entscheidung in unserem Leben, die wir treffen können.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.